Guten Morgen miteinander. Eine Freundin von mir hat vor manchem Jahr ist sie in London gsi und hat dann das Musical Die Schöne und das Biest dort besucht. Und das ganze Musical war sehr schön gsi bis zu dem Moment, wo ein Kind verkleidet als Kaffeetassli in Orchestergraben abgehängt ist. Also ehrlich gesagt, unter uns, ich wäre gerne dabei gsi. Also, ja, genau. Und genau so stehen wir geistlich gesehen auf einer Bühne. Und es gibt jemanden, der alles daran gibt, um uns bildlich gesehen in den Orchestergraben runterzurühren. Was diese Bühne genau zu bedeuten hat und was diese Bühne mit zwei Zeugen und einem Tier aus dem Abgrund zu tun hat, das werde ich euch jetzt später erklären. Wir stehen gerade so in einer Zwischenphase in unserer Themenreihe über die Offenbarung. Und zwar stehen wir zwischen der sechsten Posaune, die geblasen worden ist. Und heute geht es dann unter anderem um die siebte Posaune. Aber jetzt kommt zuerst der Johannes wieder ganz eine spannende Vision über. Wir fangen an mit Offenbarung 11, die Verse 1 und 2. Dann wurde mir eine Art Messlatte gereicht und jemand sagte zu mir, geh und miss den Tempel Gottes und den Altar und zähle die Betenden. Den äußeren Hof sollst du jedoch nicht messen, denn er wurde den anderen Völkern überlassen. Spannend, der Johannes soll mit einem Meter den Tempel ausmessen. Im Judentum war der Tempel der Ort, wo Gott vollumfänglich gegenwärtig war. Weil der Tempel in Jerusalem aber 70 nach Christus zerstört worden ist und wir davon ausgehen, dass die Offenbarung erst 90 nach Christus geschrieben worden ist, kann hier also nicht der Tempel in Jerusalem gemeint sein. Um welchen Tempel geht es denn da? Wenn wir im Neuen Testament lesen, dann gibt es immer wieder so Verse, wo der Tempel vorkommt. Aber er wird eben nicht auf den irdischen Tempel bezogen. Zum Beispiel redet Paulus im Epheser 2 über die Einheit in der Gemeinde. Und im Vers 21 schreibt er dann, dieser Eckstein, das ist Jesus gemeint mit dem Eckstein, fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Also als Seetalkirche, als Gemeinde weltweit, sind wir ein Tempel von Gott. Liebe Leute, das bedeutet, dass heute Morgen Gottes Gegenwart so präsent ist da, wie früher im Tempel. Sind wir uns da bewusst? Gott ist da heute Morgen mit seiner ganzen Gegenwart. Aber auch du und ich werden in der Bibel als Tempel bezeichnet. 1. Korinther 3, 16. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Durch den Heiligen Geist wohnt Gottes Präsenz in deinem Leben. Ist dir das bewusst in deinem Alltag, dass du nicht allein bist, sondern dass Gott durch den Heiligen Geist in dir wohnt? Was für ein Geschenk! Und jetzt hat Johannes den Auftrag, dich und mich in diesem Fall, oder? Und die weltweite Gemeinde auszumessen. Spannend. Warum muss er das tun? Spannend ist ja da, dass eine Abgrenzung passiert. Es passiert eine Abgrenzung vom inneren und zum äußeren Vorhof. Denn den äußeren Vorhof soll er nicht messen. Das Abmessen dient da in diesem Text dazu, dass Gott wie eine Schutzzone um seine Gläubigen machen will, um seine Gemeinde. Und durch das Abmessen, durch das Abgrenzen, sagt er, die Menschen, die Gemeinden weltweit, die gehören mir. Ich kenne sie und niemand und nichts kann sie je aus meiner Hand reissen. Weil wir, du und ich, abgemessen sind, in dem Sinn, dürfen wir wissen, Gott kennt dich, er kennt deine Herausforderungen, vielleicht auch die Zweifel, mit denen du heute Morgen da bist. Er weiß um dich. Aber er weiß auch um die Herausforderungen der Seetalkirche. Er kennt uns. Warum soll denn Johannes den äußeren Vorhof nicht auch mitmessen? Im Tempel der Juden, an dazumal, war der äußere Vorhof der Ort, wo konvertierte Juden Zutritt hatten. Und die richtigen Juden, die wirklich vom Abraham abstammen, oder? Die, nur die haben den inneren Vorhof rein dürfen. Und so gibt es auch im Tempel, wo der Johannes hier abmessen soll, also in der Gemeinde unter uns, wie so eine Unterscheidung zwischen innerem und äußerem Vorhof. Der äußere Vorhof steht für die Menschen, die sich zwar christlich verhalten, die in Gottesdienst kommen und wissen, wie man sich vielleicht als Christ verhält, aber eigentlich noch nie in den inneren Vorhof gegangen sind, die nicht in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus leben. Es geht nicht um einen christlichen Lifestyle, sondern es geht um die persönliche Beziehung mit Jesus Christus, um den Schritt in den inneren Vorhof. Es geht darum, dass wir heute alle eingeladen sind, dass wir unser Vertrauen, unser Leben ganz auf Jesus setzen und den Schritt vom äußeren in den inneren Vorhof machen. Oder anders ausgedrückt, wir können sagen, dass wir in der unsichtbaren Welt wie auf die Bühne stehen und sagen, ich gehöre zu Jesus Christus, ich stehe auf die Bühne auf. Und wir werden sehen, dass auf dieser Bühne, auf unserer Lebensbühne, ganz ein spannendes Schauspiel tobt. Wo stehst du heute Morgen? Das ist die wichtigste Frage, die du in deinem Leben zu klären hast. Ich werde dir die mitgeben. Also halten wir fest, als Gemeinde und als Einzelpersonen stehen wir unter Gottes Schutz. Er hat uns klar abgemessen. Im Vers 2b lesen wir aber, und sie, die Menschen aus dem äußeren Vorhof sind da gemeint, werden die heilige Stadt 42 Monate lang verwüsten. In der Offenbarung 21,2 steht, dass die heilige Stadt, das mit der Brut von Jesus gemeint ist. Und Brut von Jesus ist ja wieder ein Symbol für die Gemeinde. Also heisst jetzt da, dass Menschen von der Gemeinde 42 Monate lang verwüstet und vertrampelt werden. Auf die Zeitangabe komme ich später noch zu reden. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber mir tut sich da ein sehr grosses Spannungsfeld auf, oder? Also einerseits heisst es, wir werden beschützt, wir sind abgemessen und Gott beschützt uns. Und auf dieser Seite heisst es, und wir werden zertrampelt und verwüstet werden. Ist ein Spannungsfeld. Unbesiegbar einerseits und auf dieser Seite doch total verwundbar. Dazu später mehr. Jetzt geht es weiter zum Theaterstück, das auf dieser Bühne gespielt wird. Offenbarung 11, 3 bis 5 fängt das Stück an. Doch ich werde meinen beiden Zeugen den Auftrag geben und sie werden in Säcken gekleidet sein und 1260 Tage lang prophetisch reden. Diese zwei Propheten sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Wenn jemand versucht, ihnen zu schaden, flammt Feuer aus ihrem Mund und vernichtet ihre Feinde. Alles klar? Genau, so habe ich mich also auch etwas gefühlt. Weiter ist dann nachher beschrieben, dass die Zeugen Macht haben, gewaltige Wunder zu vollbringen. Also eine siegreiche Zeit haben die Zeugen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wer sind die zwei Zeugen? Und ich gebe es zu, da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen, wenn man auch in dieser Literatur forscht. Und ich habe mich dann für folgende Meinung entschieden. Das macht für mich am meisten Sinn. Die zwei Zeugen werden hier mit zwei Ölbäumen verglichen, in diesem Text. Und das darf uns an eine Stelle in Zacharia 4,14 erinnern. Der Prophet dort hat auch eine Vision gehabt und unter anderem hat er in dieser Vision auch so zwei Ölbaumzweige gesehen. Und der Prophet hat dann den Engel gefragt, was bedeuten die Ölbaumzweige? Und der Engel hat ihm dann gesagt, sie verkörpern die beiden Gesalbten, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Das ist sehr ähnlich jetzt gerade wie mit unserem Text aus Offenbarung 11. Und so Prophetien sind ja zum Teil mehrmals in Erfüllung gegangen, also gerade in dieser damaligen Zeit und dann auch später wieder. Und zur damaligen Zeit sind die zwei Gesalbten folgende Personen gewesen. Einerseits der Zerubabel, er ist der königliche Nachfolger von David gsi und sein Auftrag ist es gsi, eigentlich den Tempel wieder aufzubauen. Und andererseits ist da der Joshua gemeint gsi. Und der Joshua, er ist hoher Priester gsi und seine Aufgabe ist es gsi, im Tempel den Gottesdienst zu leiten. Priester und König. Beide sind einerseits Vorschatten auf Jesus, der ja auch ein Priester und ein König war. Und vielleicht klingelt es beim einen oder beim anderen schon ein bisschen in den Ohren. Wer wird in der Bibel ebenfalls als König und Priester, als königliche Priesterschaft dargestellt? Wir, Gemeinde, oder? 1. Petrus 2,9, dort heisst es: Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Finde ich spannend. In diesem Vers kommt ja wie beides vor. Wir als Gemeinde, wir sind die königliche Priesterschaft. Und wir sollen ein Zeugnis sein in dieser Welt. Unser Theaterstück, das wir auf dieser Bühne mit Wort und Tat sollen, vorspielen, beinhaltet folgenden Inhalt. Zeugen sein, den Menschen mit Wort und Tat die frohe Botschaft weiterverzählen. Das soll unser Schauspiel auf dieser Bühne sein. Du und ich, wir sollen Zeugen sein. Und in dem Sinne, finde ich, sehen wir so die Retterliebe von Gott, die er zu den Menschen hat. Uns als Gemeinde und als Einzelpersonen stellt er auf die Bühne auf und sagt, hey, erzählt von der Liebe, die ich zu euch Menschen habe, weil sein Wunsch ist es, dass möglichst viele Menschen Jesus Christus persönlich kennenlernen dürfen. Seht ihr da das Vaterherz von Gott, wie er sich nach uns Menschen sehnt? Meine Frage an dich und an mich heute Morgen ist, wie sieht dein Schauspiel auf dieser Bühne aus? Was für ein Schauspiel sehen deine Nachbarn, wenn sie dir zuschauen? Was für ein Schauspiel sehen deine Arbeitskollegen, deine Mitschüler, Mitstudenten? Sehen sie etwas von dieser rettenden Botschaft? Nimmst du deinen Auftrag auf dieser Lebensbühne ernst und wahr? Was ist mit diesen 1260 Tagen oder 42 Monaten gemeint? Auch da gibt es wieder ganz viele Deutungen natürlich. Und ich schließe mich dieser symbolischen Deutung an. Und die symbolische Deutung geht davon aus, dass die Tage die Gesamtheit der Zeit darstellt. Von dem, wo Jesus in den Himmel gegangen ist, bis zu dem Moment, wo zum letzten grossen Aufstand von Satan. Wenn das so ist, und ich gehe jetzt davon aus, dann tut sich für mich da aber wieder ein grosses Spannungsfeld auf. Ihr spürt es wahrscheinlich jetzt gerade. 42 Monate, das entspricht eben diesen 1260 Tage lang, wird die Gemeinde zertrampelt und zerstört. Gleichzeitig 42 Monate steht die Gemeinde als Zeuge mutig auf dieser Bühne, verkündet Gottes Botschaft und wie wir vorhin gehört haben, werden sie beschützt und tun gewaltige Wunder. Parallel läuft das ab. Und seit der Himmelfahrt ist das Realität auf dieser Welt. Wir hören davon, wie an Orten Gemeinden wachsen, wie Erweckungen und Zeichen und Wunder geschehen. Und gleichzeitig hören wir von anderen Orten, wo Christen verfolgt und umgebracht werden. Eine riesige Spannung, die sich hier auftut. Kennen wir das nicht auch in unserem eigenen Leben? Manchmal so siegreich und im nächsten Moment wieder total verwundet. Beides geschieht gleichzeitig in unserem Leben, in der Gemeinde, aber auch in der Gemeinde weltweit. Ertragen wir die Spannung in diesem Glaubensleben? Ich kann sie heute Morgen nicht aufheben. Ich empfinde das manchmal als sehr herausfordernd, dass beides gleichzeitig abläuft und beides ist wahr. Aber jetzt bekommen wir so richtig Weitsicht. Jetzt gehen wir mal so richtig über die Nebeldecke rein, weil wir herausfinden wollen, was ist denn der Grund für all das? Was ist der Grund dafür, dass einerseits so viel Leiden ist und andererseits aber auch Sieg um ist? Und das lesen wir in der Offenbarung 11, Vers 7. Jetzt geht es um den Kampf, der auf dieser Bühne stattfindet. Und wenn sie, die Zeugen, ihren Auftrag erfüllt haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufkommt, ihnen den Krieg erklären. Es wird sie besiegen und töten. In der weiteren Verse wird beschrieben, dass die Züge 3,5 Tage lang einfach tot auf der Straße gelegen sind und dass alle sich mega gefreut haben, dass die jetzt endlich tot sind. Das Tier aus dem Abgrund ist der Grund für das Leiden der Gemeinde, ist der Grund für das Leiden der Christen. Die Frage ist natürlich jetzt, wer ist das Tier? Und wir werden in der nächsten Predigt immer wieder von diesem Tier hören und auch unterschiedliche Facetten von diesem Tier kennenlernen. Aus dem prophetischen Buch Daniel heraus und eben auch aus der Beschreibung von Offenbarung 12 und 13 können wir erkennen, dass das Tier Satan ist. Das Tier, der Widersacher von Gott, zeigt sich immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise und unterschiedliche Facetten. Es braucht Situationen und Umstände, ganze Völker, um gegen Gemeinde und Christen zu kämpfen. Bei der Empfängergemeinde, die das erste Mal gehört haben, ich bin sicher, die werden gerade das Römische Reich gedacht haben, oder? Wo ihnen das Leben schwer gemacht hat und wo es grauenhafte Verfolgung gegeben hat. Was wir ganz wichtig aus dem lernen können, ist, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir auf dieser Bühne oben stehen, befinden wir uns nicht mehr auf einem neutralen Terrain, sondern wir befinden uns in einem Kampf. Das Tier hat auch uns den Kampf erklärt, weil wir zu Jesus gehören. Und auch die Seetalkirche ist geistlich gesehen ein Kriegsgebiet. Da geht etwas ab in der unsichtbaren Welt, wenn wir hier zusammenkommen. Das Tier zeigt sich auch bei uns auf unterschiedliche Art und Weise. Mit dem Ziel, uns auf dieser Bühne zu schwächen, mit dem Ziel, uns wirkungslos zu machen, damit wir keine Zeugen mehr sind. Mit dem Ziel, dass wir den Blick von Jesus wegnehmen und auf die Umstände schauen. Bildlich gesprochen, das Ziel von ihm ist, uns von dieser Bühne runterzureissen, in Orchestergraben. Wie macht er das? Im Moment ist ja da bei uns nicht Verfolgung, dass wir wirklich Angst haben nach Leib, Seele und Geist, sondern denken wir doch einfach zurück mal an die Sendschreiben, die wir durchgenommen haben Anfangsjahr. Dort ist von Gleichgültigkeit oder von Schläfrigkeit, vom Setzen auf falsche Werte entredet gewesen. Ganz subtil, glaube ich, braucht der Feind Satan auch unsere Gesellschaft, unsere Kultur, um uns zu untergraben, um uns wackelig zu machen auf dieser Bühne. Für mich sind das aber auch ganz alltägliche Sachen, wie zum Beispiel Enttäuschungen, Herausforderungen in Beruf und Familie, persönliche Nöte, Gebete, die nicht in Erfüllung gehen. All diese Sachen kann Satan nutzen, um uns von dieser Bühne oben abzureissen, um uns dazu zu bringen, dass wir den Blick auf Jesus verlieren und nur noch auf unsere Umstände schauen. Dass wir in Orchestergraben runtergefallen sind, dass wir den Blick auf Jesus verloren haben, das kann in unserem Leben Frust auslösen. Rebellion gegen Gott. Resignation, all das sind solche Zeichen dafür, dass wir von dieser Bühne oben runtergefallen sind, dass wir den Blick auf Jesus verloren haben. Die Frage ist, wie können wir denn auf dieser Bühne oben stehen bleiben? Wie können wir das aushalten, dass eben beides in unserem Leben vorkommt? Das Schwierige, aber auch das Siegreiche. Ein Sieg in der unsichtbaren Welt bedeutet nicht, dass alle Nöte verschwinden oder dass plötzlich alles gut ist. Ein Sieg in der unsichtbaren Welt gegen den Feind bedeutet viel mehr, dass wir trotz Leiden, trotz Nöte, trotz unerhörter Gebet auf dieser Bühne stehen bleiben und sagen, Jesus, ich habe an dir fest. Ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst. Und ich weiss, dass du den Sieg ja eigentlich schon errungen hast und ich habe ganz an dir fest. Das kann bedeuten, dass wir auf dieser Bühne stehen und Jesus bildlich gesprochen an die Brust schlagen. Dass wir vor ihm jammern und klagen. Aber wir bleiben auf dieser Bühne stehen. Wir halten den Blick auf Jesus gerichtet. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass mich der Find immer wieder probiert, ab dieser Bühne oben runterzureissen. Ich hatte gerade Anfangsjahr auch herausfordernde Situationen im Leben gehabt, Sachen, die nicht so gelaufen sind, wie ich mir das gewünscht habe. Und der Find weiss genau, wie er mich packen kann, indem er mir zuflüstert: Tabea, ich glaube, Gott hat dich ein bisschen vergessen. Er hat dich vielleicht nicht gleich lieb wie andere Menschen. Das sind meine Lügen, die immer wieder kommen. Er meint es vielleicht nicht ganz so gut mit dir. Und Anfangsjahr war es auch so eine Situation, in der ich diese Gedanken ganz fest in meinem Kopf hatte. Und dann ist mir die Bühne zu einer Hilfe geworden. Ich gehe schon länger mit dieser Bühne immer wieder durchs Leben. Und in dem Moment habe ich gesagt: Jesus, und ich hebe an dir fest. Und Satan, du bringst es nicht fertig, mich ab dieser Bühne oben runterzuholen. Ich hebe mich an dir, weil du dich auch an mir festhebst, weil du für mich kämpfst. Das heisst nicht, dass wir einfach kämpfen wie verrückt, aber wir dürfen auf Jesus schauen, er, der für uns den Sieg errungen hat. Vielleicht könnt ihr das Bild von dieser Bühne mitnehmen. Und wenn ihr das nächste Mal in einer Situation seid, wo ihr merkt, jetzt will der Find mich attackieren, dass er dann an die Bühne denkt und daran denkt, und ich bleibe stehen. Ich bleibe auf dieser Bühne stehen. Und so kann es sogar menschlich aussehen, dass der Find gewonnen hat. Dass er triumphiert. Menschlich gesehen, aber in der unsichtbaren Welt ist es ein gewaltiger Sieg für Jesus Christus, weil wir an ihm hängen geblieben sind, weil wir an ihm festgehabt haben. Im Alltag, ich finde, der Alltag ist ein wunderbares Trainingsfeld zum Trainieren. In der Offenbarung kommt es immer wieder vor, die ausharren, die standhaft sind. Und ich glaube, genau so Alltagssituationen, in denen können wir trainieren, auf der Bühne stehen bleiben, an Jesus festhalten. Weil in unserem Leben wird es immer die Momente geben, wo es schwierig ist, und die Momente geben, wo wir aber auch siegreich sind. Liebe Leute, und was für ein Geschenk, dass wir nicht allein auf dieser Bühne stehen. Dass wir uns als Gemeinde haben. Dass viele von euch in Kleingruppen sind. Dass wir Freunde haben, die auch an Jesus glauben. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns gegenseitig helfen, auf dieser Bühne stehen zu bleiben. Dass wir uns ermutigen, wenn jemand ins Wanken kommt und dran ist, den Blick auf Jesus zu verlieren. Dass wir uns ermutigen, wenn wir in Orchestergraben abstürzen, wenn wir den Blick auf Jesus verloren haben, dass wir wieder aufstehen und wieder sagen: Jesus, okay, ich hebe wieder an dir fest. Und jetzt kommt der Höhepunkt von dem Schauspiel. Am Ende von dem Ganzen gibt es nämlich eine dramatische Änderung. Wir lesen weiter Offenbarung 11, 11 und 12. Doch nach 3,5 Tagen wird der Geist des Lebens von Gott in sie kommen, in die Zeugen, und sie werden sich wieder erheben. Dann ruft eine laute Stimme vom Himmel: Kommt hier herauf! Und sie werden vor den Augen ihrer Feinde in einer Wolke zum Himmel aufsteigen. Es wird weiter beschrieben, dass die Himmelfahrt von diesen zwei Zeugen ein riesen Erdbeben auslöst auf dieser Welt, wo ganz viele Menschen sterben. 3,5 Tage sieht es wirklich so aus, als ob Satan triumphiert hätte. Sie sind tot und alle freuen sich über das. Die 3,5 Tage, was das genau bedeutet, kann auch unterschiedlich ausgelegt werden. Folgende Deutung macht für mich am meisten Sinn. In der Offenbarung 20, 7 bis 10 wird beschrieben, dass am Ende dieser Zeit dass Satan nochmal losgelassen wird und dass er nochmal so richtig wütet auf dieser Welt, weil er weiss, jetzt wird ihm der Prozess gemacht, gibt er nochmal Vollgas. Und so können uns die 3,5 Tage an die kurze Zeit erinnern, ganz am Ende, wo der Satan nochmal losgelassen wird und wo er nochmal so richtig Gas gibt. Und darum glaube ich, dass die Auferstehung von diesen Zeugen, dass damit die endgültige Auferstehung der Gläubigen am Ende dieser Zeit gemeint ist. Also wir machen jetzt einen ganz grossen Sprung ans Ende dieser Zeit. Und dann, wenn das passiert, bläst der siebte Engel die siebte Posaune. Und viele Stimmen werden hörbar, die sagen, Offenbarung 11, 15, die ganze Erde ist jetzt zum Reich unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird in alle Ewigkeit herrschen. Nach einem langen Kampf kommt dann das Ende. Und der Sieg ist klar. Jesus ist Sieger. Total. Und er übernimmt wieder die vollumfängliche Herrschaft auf dieser Welt. Und wie am Ende von einem tollen Schauspiel gibt es so eine Standing Ovation, wo alle aufstehen und klatschen und jubeln. So ist es dann am Ende der Zeit. Weil das löst nämlich auch in der unsichtbaren Welt einen gewaltigen Lobpreis aus. Offenbarung 11, 17 und 18. Wir danken dir, Herr, Gott Allmächtiger, der ist und der immer war. Denn jetzt hast du von deiner großen Macht Gebrauch gemacht und deine Herrschaft angetreten. Die Völker waren zornig auf dich, doch jetzt ist die Zeit deines Zorns gekommen. Jetzt ist die Zeit, die Toten zu richten und deine Diener zu belohnen. Am Ende wird Gerechtigkeit sein. Am Ende wird Gott ganz ein gerechter Richter sein. Und wo wird die belohnen, die ihm nachgefolgt haben, die gegen ihn gekämpft haben, werden auch ihren Lohn kassieren. Was für ein Trost für all die Leute, die heute unterdurch müssen. Und im Vers 19, im letzten Vers, erhascht Johannes dann nochmal einen Blick in den Himmel und er sieht dort den himmlischen Tempel. Und er sieht die Bundeslade. Bundeslade vom Alten Testament, wo ein Zeichen ist für Gottes Treue, wo ein Zeichen ist für Gottes Beziehung mit seinen Menschen. Gott ist treu. Er hält an seinem Bund fest, den er mit dir und mit mir und mit uns geschlossen hat. Er bringt dich und mich, seine Gemeinde, durch. Was für eine Ermutigung. Wir dürfen die Gewissheit haben, dass wir eines Tages mit ihm die Ewigkeit verbringen dürfen. Mit dem Blick aufs Ziel, mit dem Blick in den himmlischen Tempel, mit der Gewissheit, dass wir einen treuen und einen liebenden Gott im Himmel haben, dürfen wir mutig auf dieser Bühne stehen bleiben und den Kampf kämpfen. Trotz Schmerz und Leid, aber auch Sieg und Freude. Zum Schluss möchte ich euch allen zwei Fragen mitgeben. Die erste Frage nochmal, wo stehst du? Bist du noch im äußeren Vorhof? Pflegst du einfach einen christlichen Lifestyle oder bist du schon im inneren Vorhof? Stehst du schon auf dieser Bühne oben und gehörst du zu Jesus? Nach dem Gottesdienst hat es hier Leute, die gerne auch mit dir über den Glauben reden. Oder wenn du das willst, auch die persönliche Beziehung mit Jesus starten, dann bist du herzlich eingeladen, um ein Gespräch in Anspruch zu nehmen. Und die zweite Frage ist, wie sieht dein Stand auf dieser Bühne aus? Vielleicht gibt es Leute hier innen, die ein bisschen wackelige Beine haben, wo gerade der Kampf tobt oder Leute, die auf dieser Bühne gefallen sind und den Blick auf Jesus verloren haben, dann möchte ich dich ermutigen, heute wieder auf die Bühne aufzustehen, neu an Jesus festzuhalten. Und auch für dich, auch du bist eingeladen, zum Gebet in Anspruch zu nehmen. Wie hilfreich ist es, immer wieder Leute zu haben, die einem das einfach zusprechen und mit einem beten. Ja, Herr, so danke ich dir wirklich, dass du ein treuer Gott bist. Und danke, dass du mir und uns allen hilfst, auch mit dieser Spannung können zu leben. Dass einerseits du der Sieger bist und wir mit dir siegreich sind. Und andererseits, dass es gleich Not und Leid gibt in unserem Leben. Aber auch auf dieser Welt, weltweit. Herr, ich danke dir. Und Herr, ich bete jetzt gerade für die Menschen hier innen, die vielleicht ein bisschen wackelige Beine haben auf dieser Bühne. Menschen, die Zweifel haben, die Nöte haben. Menschen, die momentan bedroht werden, von dieser Bühne oben runterzufliegen. Und ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, an dir festzuhalten. Dass du sie heute Morgen ermutigst und stärkst, wieder ganz neu auf dich zu schauen. Ich bete auch für die Menschen, die dich gar noch nicht persönlich kennen, dass du ihnen den Mut schenkst, den Schritt auf die Bühne zu wagen. Und danke, dass wir dafür wissen, dass du ein treuer Gott bist, dass du uns durchbringst und dass du gute Gedanken über uns hast. Und danke, dass du Sieger sein wirst eines Tages, dass es für alle wird sichtbar sein. Herr, ich danke dir dafür. Amen.